Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen zu unserer zweiten Tatbestandsfolge, die ich natürlich nicht alleine bestreiten werde, sondern zusammen mit Christoph Spielmann. Hallo Christoph.
Hallo Christian.
Christoph ist Richter am Oberlandesgericht Hamm und ebenfalls AG-Leiter. Ja, wir haben uns in der ersten Folge schon über die normativen Grundlagen unterhalten, die wir beachten müssen, wenn wir einen Tatbestand formulieren. Und ja, in dieser Folge setzen wir unsere Tatbestandsreihe fort und schauen mal, wohin uns der Wind trägt. Wir haben diverse Punkte auf unserem noch langen Zettel stehen, die wir in dieser und wahrscheinlich noch einer weiteren Folge abarbeiten wollen. Unter anderem, vielleicht können wir so viel schon anteasern, ohne uns zu weit aus dem Fenster zu lehnen, werden wir uns darüber unterhalten, warum man den Tatbestand bzw. ob man den Tatbestand vor den Entscheidungsgründen oder nach den Entscheidungsgründen schreiben soll.
Eine der ganz, ganz großen Fragen
des Zivilrechts
oder jeweils der zivilrechtlichen Urteilsklausur. Es gibt aber definitiv keine Frage, die mir häufiger gestellt wird als diese.
Das ist eine der häufigsten Fragen auf jeden Fall. Wir werden uns allerdings auch darüber unterhalten, wie wir den Stoff sammeln und aufbereiten und ein paar allgemeine Darstellungshinweise geben, um dann am Ende zumindest vielleicht schon mal kurz das Schema anzureißen, das wir zu beachten haben, auf das wir dann ausführlich in der dritten und dann wahrscheinlich letzten Folge eingehen werden. Uns ist übrigens bewusst, wir machen diese Grundlagenarbeit, weil wir meinen, das ist auch wichtig zu verstehen, also diese normativen Grundlagen und die weiteren Grundlagen, über die wir in dieser Folge sprechen werden. Vorher lohnt es sich nicht, ein Schema sich näher anzugucken. Das Schema versteht man auch viel besser, wenn man erstmal dieses Fundament gelegt hat.
Das stimme ich zu.
Deshalb wählen wir diese Reihenfolge in unserer Reihe zum Tatbestand. Ja, dann würde ich sagen, dann springen wir mal in unseren Jingle rein und hören uns dann auf der anderen Seite des Jingles.
Und rein.
Rein. Ja, willkommen zurück und dann unterhalten wir uns also weiter über das Thema Tatbestand. Bevor wir dazu kommen, den Tatbestand zu schreiben, müssen wir uns erst einmal darüber unterhalten, was da eigentlich reingehört und wie man das, was da reingehört, ordnet oder vielleicht doch nicht ordnet, Fragezeichen, nämlich wie man den Stoff sammelt und ja, dann strukturiert, den wir dann dem Tatbestand zugrunde legen. Grundsätzlich ist es so, wir unterscheiden zwischen dem Sach- und dem Streitstand. Das ist ja auch angelegt im 313 ZPO. Wo war es nochmal? Ja, ein bisschen versteckt in dieser Bezugnahmeklausel, über die wir am Ende der letzten Folge geredet haben, nämlich in 313 Absatz 2 Satz 2. Da ist die Rede davon, dass wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes verwiesen werden kann. Unter Sachstand versteht man den unstreitigen Tatsachenvortrag und unter Streitstand eben den streitigen Tatsachenvortrag. Also so viel erstmal zur allgemeinen Terminologie für unsere Vokabelkarten. Was ist jetzt der Stoff, der da reingehört? Grundsätzlich kennen wir alle diesen Mündlichkeitsgrundsatz. Ich würde fast sagen, das ist in der Praxis fast schon sowas wie eine Fiktion.
Die Mündlichkeitslüge, die große Mündlichkeitslüge des deutschen Zivilprozesses.
Oh mein Gott, die große Mündlichkeit hört sich an wie so ein Bildtitel. Die große Mündlichkeitslüge. Aber eigentlich muss man da noch so ein, doch ist ja ein Kompositum, Mündlichkeitslüge, ne? Aber vielleicht noch eine Alliteration. Der Mündlichkeitsmakel. Nee, keine Ahnung. Die große Mündlichkeitslüge. Ja, finde ich aber gut. Will ich gar nicht dran drehen. Ja, also Lüge, also warum denn erstmal Mündlichkeitsgrundsatz? Unter Mündlichkeitsgrundsatz versteht man, dass nur das wirklich vorgetragen ist, was auch in der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden ist. Das ergibt sich aus 137 ZPO. Der 137 Absatz 3 ZPO lässt allerdings bereits Bezugnahmen zu. Da heißt es, eine Bezugnahme auf Dokumente ist zulässig, soweit keine der Parteien widerspricht und das Gericht sie für angemessen hält. Und von dieser Bezugnahmeklausel in 137 Absatz 3 ZPO wird im weitreichenden Umfang Gebrauch gemacht. Man sagt sogar, wenn es keine gegenteilige Anhaltspunkte gibt, dann nimmt jede Partei in dem Moment der mündlichen Verhandlung auf alle ihre Schriftsätze Bezug, die sie zuvor abgegeben hat.
Genau, genau genommen mit dem Zeitpunkt der Antragstellung. § 137 Absatz 1 ZPO sagt, dass die mündliche Verhandlung mit dem Stellen der Anträge beginnt und die Rechtsprechung sagt, dass mit dem Stellen der Anträge man sich konkludent den kompletten Inhalt der eigenen Schriftsätze zu eigen macht, sodass sie als vorgetragen gelten.
Genau, also nach dem Wortlaut des Gesetzes also nach dem Mündlichkeitsgrundsatz, wenn man damit ganz ernst machen würde, müsste eigentlich alles, was entscheidungserheblich ist, irgendwie im Sitzungsprotokoll vorkommen. Aber so ist es weder in der Praxis noch in den Klausuren, sondern entscheidend ist jetzt vor allem, was in den Schriftsätzen steht.
Aber natürlich gibt es den Mündlichkeitsgrundsatz noch und deswegen bleibt es den Parteien unbenommen, in der mündlichen Verhandlung etwas abweichend von dem zu erklären, von dem, was sie geschrieben haben. Dass sie Dinge unstreitig stellen, die vorher streitig waren. Dass sie Dinge streitig stellen, die vorher unstreitig waren. Dass sie ergänzende Sachverhaltsausführungen machen. Und all das hat Einfluss auf den Stoff. Und um vielleicht eine Verbindung zu unserer vorhergehenden Folge eine Brücke zu schlagen. Wir hatten uns ja mit der positiven Beweiskraft des Tatbestandes beschäftigt, also demjenigen Umstand, dass dasjenige, was im Tatbestand positiv drinsteht, auch den Sach- und Streitstand richtig abbilden soll. Und jetzt können wir es verstehen. 314 ZPO sagt, der Tatbestand des Urteils liefert Beweis für das mündliche Parteivorbringen. Und das bedeutet, wenn im Tatbestand etwas als unstreitig dargestellt wird, über das die Parteien die ganze Zeit gestritten haben, dann fingiert der Paragraph 314 Satz 1, dass die Parteien in der mündlichen Verhandlung erklärt haben, ja, diesen Punkt stellen wir jetzt unstreitig. Das wird fingiert. Und der Satz 2, der hilft einem nicht. Da heißt es, der Beweis, also der positive Beweiskraft des Tatbestandes, kann nur durch das Sitzungsprotokoll entkräftet werden. Wenn aber im Sitzungsprotokoll jetzt kein Wort davon steht, dass die irgendetwas unstreitig gestellt hätten, dann ist es aber trotzdem unstreitig, weil das Schweigen des Protokolls insoweit auch keine Beweiskraft hat.
Ja, und in vielen Klausurfällen ist es so, insbesondere in solchen Fällen, wo man nur um Rechtsfragen streitet, dass das Protokoll ganz kurz ist, dass da praktisch die Antragstellung vorkommt und das war's. Und damit mit der Antragstellung, wie du richtig sagst, ist dann alles in Bezug genommen worden, was vorher ausgeschrieben worden ist. Aber auch nochmal wichtig, es können Abweichungen sich ergeben, also wenn eine Partei ausdrücklich sagt, sie hält an diesem oder jenem Vortrag nicht mehr fest oder etwas wird streitig oder unstreitig gestellt, dann muss man das natürlich berücksichtigen. Das ist übrigens auch einer der Gründe dafür, dass manche Leute empfehlen, das Sitzungsprotokoll als allererstes zu lesen, also nach dem Bearbeitervermerk, um dafür sensibilisiert zu sein. Nicht, dass man dann hinterher vorher einen Schriftsatz liest und man denkt jetzt, oh, das ist jetzt also der Tatsachenvortrag, mit dem ich arbeiten muss, aber hinterher sagt die Partei einer mündlichen Verhandlung, nee, daran halte ich gar nicht mehr fest. Ich persönlich empfehle das nicht, weil diese Fälle nach meiner Erfahrung relativ selten sind in Klausuren, aber es gibt diese Empfehlung.
Du hast mal, das ist super, das ist jetzt perfektes Foreshadowing. Du, Christian, hast mal eine sehr, sehr gute Empfehlung gegeben, die nicht mit der identisch ist, die du gerade abgelehnt hast, ihr aber sehr nahe kommt und die hängt mit der kleinen Prozessgeschichte zusammen. Die wollte ich nochmal bekräftigen jetzt in dieser oder in der nächsten Folge. Das mache ich dann an geeigneter Stelle. Kannst dich schon mal freuen über deine eigene Weisheit, die du gerade vergessen zu haben scheinst.
Ja, die habe ich. Ich gucke dich wahrscheinlich gerade wie so ein Auto an, weil ich nicht weiß, worauf du hinaus willst.
Ja, das ist auch genauso gedacht.
Ich hoffe auch wirklich, dass es eine Weisheit ist und nicht irgendwie.
Das ist wirklich eine Weisheit. Das ist eine super Empfehlung.
Okay, dann schauen wir mal. Okay, also das ist mit anderen Worten, alles, was im Aktenauszug ist, meistens auch das, was irgendwie in einen Tatbestand verarbeitet rein muss. Und jetzt gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man mit dieser Stoffsammlung vorgeht, also mit diesem ganzen Parteivortrag. Man liest sehr häufig die Empfehlung und das wird auch in der Praxis gar nicht so selten gemacht, dass man sich jetzt einen Aktenauszug bauen sollte. Also, dass man insbesondere drei Spalten macht für Kläger, Beklagter und dann Prozessgeschichte. Und in der entsprechenden Spalte trägt man dann den jeweiligen Vortrag ein. Also der Kläger sagt auf Blatt so und so das und das und der Beklagte sagt auf Blatt so und so dieses oder jenes. Und dann hat man am Ende so halt wie so tabellarisch aufgeführten Aktenauszug mit dem Vortrag des Klägers, des Beklagten und dann gegebenenfalls noch einer Spalte mit der Prozessgeschichte. Dieses Vorgehen eines Aktenauszuges ist wichtig in der Praxisausbildung, also insbesondere um sich große, umfangreiche Akten anzueignen und ja, mit dem Stoff zurechtzukommen. In den Klausuren, wo man in der Regel einen verhältnismäßig überschaubaren Lebenssachverhalt hat, ist das zu sehr mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das braucht man in aller Regel nicht in einer normalen Zivilklausur.
man hat in der Regel auch einfach nicht die Zeit dafür. Ja. In einer perfekten Welt, wo man die Zeit hätte, würde das sicherlich Fehlerquellen, die noch auftreten können, minimieren, aber man hat die Zeit nicht. Und deswegen würde ich auch in der Examensrealität, so wie sie jetzt ist, nicht empfehlen, solche Tabellen zu schreiben. Das wird einem zu viel Zeit kosten. Ich hatte ja bereits in der vergangenen Folge gesagt, dass die Qualität der Schriftsätze in den Urteilsklausuren, jedenfalls für Nordrhein-Westfalen kann ich das sagen, in der Regel relativ gut ist. Und da kann man sich einen Schriftsatz, in der Regel wird es die Klageschrift sein, sozusagen als Basisdokument heranziehen und an dem arbeitet man dann. Man streicht Überflüssiges weg, überflüssigen Sachverhalt, Rechtsansichten, die man nicht braucht. Wenn das Ganze nicht ganz chronologisch geordnet ist, dann zieht man mit Pfeilen die Sätze sozusagen an die richtige Stelle und weist darauf hin, wo der Beklagte oder die beklagten Seite noch Unstreitiges chronologisch beigetragen hat in der Chronologie oder welche tatsächliche Behauptung. Die markiert man sich dann rechts mit Rot oder wie auch immer. Achtung, bestritten. Dann weiß man, dass das in das Streitige reinsortiert werden muss. Das genügt in der Regel in Verbindung mit einem Zeitstrahl voll auf, um einen guten Überblick über den Sachverhalt zu haben. Und ich kann nur jeden ermutigen, der noch einige Urteilsklausuren übungshalber vor der Brust hat, das mal zu üben. Mit dem Aktenauszug und einem Zeitstrahl relativ knapp sich die Stoffsammlung quasi auf dem Klausurtext zu erarbeiten.
Ja, und ich würde betonen, relativ knapp. Ich habe darüber schon einmal mit der Anna auch diskutiert in unserer Klausurtipps-Folge. Ich persönlich habe sogar einen Zeitstrahl in aller Regel nicht gemacht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, und diese Erfahrung muss man allerdings erstmal machen in den Probeklausuren, wenn man den Aktenauszug erstmal 2 bis 3 Mal durchgelesen hat, das Wichtige hat man schon auf der Platte. Und wenn es dann mal drauf ankommt, auf die genauen Zeitpunkte zum Beispiel, ob rechtzeitig Einspruch eingelegt worden ist gegen ein VU, in diesen Fällen habe ich mir dann natürlich die Daten irgendwo an den Rand geschrieben, damit ich das prüfen kann, ob die Frist gewahrt ist. Aber ich habe meistens tatsächlich noch nicht mal einen Zeitstrahl gemacht. Hast du das gemacht in deinen Klausuren?
Wenn es kompliziert wurde.
Ja, wenn es kompliziert wurde. Ne? Aber nicht schematisch anwenden. Also mal gucken und bitte vertraue, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, darauf, dass das, was du da auf dem Hals sitzen hast, dein Kopf nämlich, dass der Kopf sehr leistungsfähig ist und du nicht alles extra immer noch zu Papier bringen musst. Also nur, ich habe manchmal den Eindruck, manche Referendarinnen und Referendare denken, nur das, was ich einmal irgendwo aufgeschrieben habe, existiert auch wirklich. Mhm. Dem ist nicht so. Wenn du 2 bis 3 Mal den Aktenauszug gelesen hast, dann kannst du wirklich darauf vertrauen, dass du das Wesentliche des Rechtsstreits auf dem Schirm hast. Und darauf kommt es ja auch an. Und du wirst dann sehen, wenn du an die rechtliche Lösung herangehst, du wirst schon merken, aufgrund deines rechtlichen Schemas, wann es mal auf bestimmte Zeitpunkte ankommt und auf die Abfolge gewisser Ereignisse. Und dann muss man genauer werden. Dann legt man den Fokus darauf und an dieser Stelle kann man sich dann auch einfach vereinzelt mal Daten rausschreiben oder so. Eine letzte Warnung noch, was die Stoffsammlung und Ordnung anbelangt, man sollte das mit offenem Geist machen. Man sollte da darauf achten, dass man nicht selektiv wahrnimmt. Da kann manchmal auch das umfangreiche Markieren im ersten Lesen sehr gefährlich sein. Also wenn man im ersten Lesen bereits Markierung macht, das kann man machen, muss man ausprobieren. Da muss man allerdings aufpassen, dass das die Wahrnehmung verzerren kann. Also hinterher, also nach meiner Erfahrung beim ersten Lesen weiß man noch gar nicht, worauf es ankommt. Ja. Deswegen habe ich beim ersten Lesen eigentlich nie Markierung gemacht, sondern allenfalls beim zweiten oder dritten Lesen, weil andernfalls kann die Wahrnehmung zu früh eingeengt werden. Mhm. Und man muss den Juraschalter an dieser Stelle einfach mal im Kopf ausmachen und versuchen, mit offenem Geiste daran ranzugehen, damit man für alles empfänglich ist. Insbesondere, wenn man glaubt, aha, das ist doch die aktuelle BGH-Entscheidung vom so und so vielen, die ich auf der Hotlist XY gelesen habe.
Ja, dann muss man ganz gefährlich.
Genau, da muss man besonders achtsam sein, damit man sich nicht den Blick verstellt für das, was tatsächlich relevant ist. So viel dann zur Stoffsammlung und Stoffordnung. Dann würde ich mal sagen, wollen wir mal die Gretchenfrage aufmachen?
Ja, der Elefant im Raum ertrötet schon und jetzt lassen wir ihn raus. Schiefes Bild, ich weiß, aber ich habe gerade kein anderes.
Sehr schiefes Bild. Und der Elefant kommt raus und fragt, wann schreibe ich den Tatbestand?
Das fragt sich der Elefant und das fragen wir uns und das werden wir häufig gefragt.
Wir sind alles Elefanten. Mhm. Ja, wann schreibe ich eigentlich den Tatbestand? Ja, wie gehen wir da vor? Ich finde, diejenigen, die die erste Folge genau gehört haben, werden wahrscheinlich schon wissen, was eigentlich richtig ist.
Das ist ja so apodiktisch.
Das ist sehr apodiktisch.
Also die werden wissen, welches Vorgehen wir persönlich bevorzugen.
Ja, und wir haben in der ersten Folge schon ausführlicher darüber gesprochen, dass wir nur dann den wesentlichen Inhalt des Rechtsstreits darstellen können, wenn wir wissen, worauf es ankommt, was entscheidungserheblich ist. Und was entscheidungserheblich ist, das weiß ich auch immer erst dann, wenn ich die rechtliche Lösung vollends durchdrungen habe. Und bei mir persönlich war es so, dass ich den Fall immer erst dann rechtlich durchdrungen hatte, nachdem ich die Entscheidungsgründe schon geschrieben hatte.
Ja, das geht mir ganz genauso. Und deswegen haben wir den Tatbestand am Ende geschrieben, nach der Abfassung der Entscheidungsgründe. Das hängt nicht nur mit der Frage zusammen, dass man erst dann beurteilen kann, was wesentlich und was unwesentlich ist, sondern das hängt auch damit zusammen, dass man erst dann weiß, ob eine streitige Tatsache beim Kläger oder beim Beklagten oder bei beiden auftaucht und ob ich, Achtung, eine Replik oder eine Duplik brauche. Mhm. Das weiß man auch erst am Ende des Abfassens der Entscheidungsgründe so ganz genau. Aber das ist unsere persönliche Empfehlung und es gibt durchaus auch mit Vehemenz vertretene abweichende Auffassungen und mit weniger Vehemenz vertretene.
Ja.
Eine können wir uns mal anhören.
Genau, hören wir uns mal eine an. Oder auch zwei.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier spricht Anna Henrichs. Also wenn ihr mich fragt, ist es gar nicht verkehrt, den Tatbestand in der Reinschrift zuerst, also vor der Ausformulierung der Entscheidungsgründe zu schreiben. In jedem Fall macht es wahrscheinlich sehr viel Sinn und ich würde schätzen, aus diesem Grund machen es eigentlich auch alle so, dass man die Lösung vor der Reinschrift des Urteils stehen hat. Also das heißt, man weiß zu diesem Zeitpunkt dann schon, auf welche Tatsachen es ankommen wird, welche Tatsachen also in den Tatbestand gehören. Für mich hatte die Reinschrift des Tatbestands dann vor allem aber eine Kontrollfunktion. Und zwar zum einen habe ich geschaut, habe ich auch keine Tatsachen vergessen, die für die rechtliche Lösung wichtig gewesen wären. Haben die Parteien vielleicht doch versteckt irgendetwas vorgetragen, was ich beim ersten Lesen des Aktenstücks noch gar nicht richtig verstanden hatte oder auch was mir gar nicht als wichtig aufgefallen war und was erst jetzt mit dem Hintergrund meiner materiellen Lösung plötzlich Sinn ergibt. Und zum anderen habe ich mir während des Ausformulierens auch nochmal die prozessuale Konstellation klargemacht, also ganz messerscharf, und habe dadurch zum Beispiel seltener vergessen, sofort nach dem letzten Satz im Tatbestand in den Entscheidungsgründen als erstes auf die Klageänderung einzugehen. Also als Beispiel. Und am Ende war ich einfach froh, meinen Teil der Klausur stehen zu haben. Ich würde euch empfehlen, einfach mal auszuprobieren, womit ihr besser zurechtkommt.
Letztlich muss jeder für sich gucken, was die beste Lösung für ihn ist. Da ist ja auch jeder anders. Und jede Referendarin, jeder Referendar hat seine eigenen Techniken sozusagen. Aber ich persönlich habe den Tatbestand immer als erstes geschrieben und finde das auch deswegen richtig und gut, weil erstens, das etwas ist, was man so sehr ein bisschen sich aus dem Ärmel schütteln kann. Das ist was man ganz viel geübt hat und was einem in der Regel etwas leichter fällt. Und dann hat man schon mal was zu Papier gebracht und hat da schon mal, ich sag mal, ein Viertel oder ein Drittel der Klausur stehen. Und das fühlt sich ja auch ganz gut an, wenn man da schon einiges zugeschrieben hat und was zu Papier gebracht hat. Und zum anderen hat man dann den Sachverhalt einmal geordnet und hat auch in der Regel auch alles erfasst. Und ich finde, dann ist die Gefahr geringer, dass man hinterher was vergisst. Ich habe schon so ein paar Mal erlebt, wo ich dachte, naja, wenn sie oder der da das vorher in Tatbestand geschrieben hätte, hätte sie den Aspekt nicht vergessen. Ich sehe auch die andere Gefahr, dass man vielleicht ansonsten, was im Tatbestand stehen hat, was man nachher in der rechtlichen Lösung anders macht. Aber insgesamt glaube ich, dass es besser ist, um selber sicherer mit dem Sachverhalt zu sein, nicht zu vergessen, auf alles geachtet zu haben, alles Streitige, Unstreitige schön auseinanderklamüsert zu haben und da nicht nachher was Falsches zu schreiben. Besser, wenn man mit dem Tatbestand anfängt. Aber das ist nur mein persönliches Ding. Aber ich denke, wahrscheinlich gibt es da, wie immer bei Jura, auch kein richtig und kein falsch.
Vielen Dank, Richard, für die Sprachnachricht und vielen Dank, Anna, für diese Sprachnachricht. Ja, also ich denke, alle werden zustimmen, alle AG-Leitende, das muss man unbedingt in den Probeklausuren testen, was einem am besten liegt. Ob man den Tatbestand zuerst oder am Schluss schreibt, das muss man unbedingt ausprobieren. Dafür sind die Probeklausuren da. Ich denke, die schlechteste Lösung ist es, sich ad hoc zu entscheiden, dann erst im echten Examen. Ich würde sagen, man sollte sich im besten Fall da grundsätzlich vorher schon mal einen Fahrplan machen.
Ja.
Und übrigens, wozu ich stehe und ich finde, abweichende Ansichten, würde ich fast sagen, die sind tendenziell auch falsch beziehungsweise führen zu falschen Tatbeständen. Die rechtliche Lösung muss durchdrungen sein. Vorher kann ich keinen ordentlichen Tatbestand schreiben, der dem Gebot zur Kürze des 313 Absatz 2 ZPO genügt. Weil vorher kann ich nur blind in den Äther reinschreiben, indem ich den Aktenauszug abschreibe. Und das ist eben kein Tatbestand, der den Geboten des 313 Absatz 2 ZPO genügt.
Da stimme ich zu. Also ich würde sagen, wenn man die Entscheidungsgründe, wenn man die rechtliche Lösung durchdrungen hat, dann wird man einen besseren Tatbestand schreiben als derjenige, der noch nicht den rechtlichen Lösungsweg durchdrungen hat oder sich auf seinen rechtlichen Lösungsweg festgelegt hat.
Genau. Was ich damit sagen will, jedenfalls solltest du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bevor du den Tatbestand schreibst, eine Lösungsskizze stehen haben mit einem Ergebnis, wo klar ist, wohin die Reise geht. Das halte ich für sehr wichtig, damit man eben einen guten Tatbestand schreiben kann. Und jetzt war es bei mir so, darüber haben wir ausführlicher in der Klausurtipps-Folge gesprochen, die wir auch verlinken werden in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Und bei mir persönlich war es so, ich habe die Lösungsskizze immer relativ grob gehalten. Also ich war mir über das Ergebnis klar, über die Einzelheiten allerdings nicht unbedingt, sondern ich habe schon früher angefangen dann zu schreiben. Zum Beispiel in vielen Fällen, die Zulässigkeit der Klage kann man ganz häufig direkt runterschreiben, nachdem man den Aktenauszug einmal gelesen hat. Und auch, was das Ergebnis der Begründetheit ist, steht aus klausurtaktischen Erwägungen häufig fest. Und über die Einzelheiten habe ich mir dann beim Schreiben oder wenn ich an diesen Punkt gekommen bin, ja, hier ist es problematisch, ob ein Mangel vorliegt. Im Ergebnis muss ein Mangel vorliegen, weil ich sonst nicht zu den Schadensfragen komme. Und jetzt an dieser Stelle, wenn ich in der Reinschrift an dieser Stelle bin, dann habe ich mir nähere Gedanken dazu gemacht und die dann allerdings auch direkt in die Reinschrift verfrachtet. Mit anderen Worten, meine Lösungsskizze war immer nur relativ grob, ein sehr grober Fahrplan einfach. Und das ist der Grund, warum es bei mir zwingend notwendig war, den Tatbestand zuletzt zu schreiben, weil ich eben den Fall erst dann rechtlich durchdrungen hatte, wenn ich es einmal zu Papier gebracht hatte in den Entscheidungsgründen.
Ja.
Und übrigens an dem Zusammenhang, also um es noch konkreter zu machen, ich hatte wirklich einen Zeitplan in der Form, wenn die letzte Stunde meiner Klausurbearbeitung anbricht, dann schreibe ich den Tatbestand, koste es, was es wolle. Und dann habe ich versucht, den Tatbestand im besten Fall in 30 Minuten runterzuschreiben. Realistischerweise habe ich meistens 30 bis 45 Minuten gebraucht. Und dann habe ich im besten Fall eben auch noch einen Puffer von 15 Minuten in einer echten Klausurbearbeitung gehabt, den ich sonst irgendwo investieren konnte.
Ja, also ich habe das ähnlich gemacht. Ich habe mir immer die Maßgabe gesetzt, 45 Minuten. Ne? Also nach 4 Stunden, 15 Minuten fange ich an mit dem Tatbestand und habe den dann geschrieben. Aber das war meine ganz persönliche Zeitvorgabe. Und das muss jeder für sich herausfinden. Genauso wie die Frage, ob man es jetzt zuerst oder zuletzt schreibt. Du sagtest ja gerade, wenn man die rechtliche Lösung nicht zumindest anskizziert hat, dann wird man keinen guten Tatbestand schreiben. Das ist sicherlich eine Aussage, die richtig ist. Ich würde jetzt aber auch in der Situation, wenn man vor einer Klausur sitzt, mit der man einfach nicht zurechtkommt, man kriegt keinen rechtlichen Zipfel, man hat jetzt lange darüber nachgedacht, wie man das Ganze rechtlich in den Griff bekommen soll und man kommt einfach nicht drauf. Man ist wie vernagelt. Da würde ich sagen, ja, dann befreit es vielleicht den Geist, jetzt dann doch mit dem Tatbestand anzufangen. Man setzt sich auf diese Weise nochmal intensiver mit dem Parteivorbringen, mit dem Sachverhalt auseinander und vielleicht löst sich dann ja diese Schraube, die gerade noch zu eng gezogen ist. Und wenn nicht, ja, dann beginnt man trotzdem mit den Entscheidungsgründen und dann wird man schon zu irgendeiner vertretbaren Lösung kommen. Also man sollte jetzt auch nicht die Hände in den Schoß legen bis Stunde 4 und sagen, du meine Güte, ich bin rechtlich immer noch nicht so weit, aber den Tatbestand, den sollte ich ja nicht schreiben, der wird ja nicht gut. Nein, dann fangt an mit dem Tatbestand und dann werdet ihr, bis ihr mit dem fertig seid, auch eine Idee haben, wo es rechtlich hingehen könnte.
Ja, genau, keine Regel ohne Ausnahme. Und ich weiß gar nicht, wie du es einschätzen würdest. Ich glaube allerdings, die Mehrheit und vielleicht auch die Mehrheit der AG-Leitenden empfiehlt, dass man den Tatbestand zuerst schreibt. Ich glaube, das ist gerade so eine Sonderkonstellation, dass wir den beide ja, am Ende schreiben.
Ja, also ich würde sagen, jedenfalls 50-50, glaube ich, so ja, ist das Lager gebildet und wir verzerren gerade das, genau, weil wir so in dasselbe Horn tuten.
Das ist uns wichtig, nämlich deutlich zu machen. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, das anders machst und das für dich funktioniert, dann alles gut, ne? Lass dich hiervon nicht verwirren. Eher gilt dann hier der Appell an alle, die da noch unentschieden sind, vor allem ausprobieren und meines Erachtens sprechen ganz starke Gründe dafür, es zum Schluss zu machen. Ich verstehe allerdings auch, dass das so einen gewissen Mut braucht, weil man ja dann die meiste Zeit in der Klausur sitzt und an etwas schreibt, was, ja, man schreibt die ganze Zeit schon die Entscheidungsgründe, aber hat diesen Anfang der Klausur noch gar nicht. Ne? Und dann hat man ja die ganze Zeit die Angst, oh, jetzt wäre ich, wenn ich mit den Entscheidungsgründen nicht fertig wäre, dann komme ich nicht mehr zum Tatbestand und dann ist da eine Riesenlücke oder so. Das muss man eben üben, die Zeiteinteilung.
Ja, wo wir gerade drüber sprechen, da möchte ich eine Sache noch ergänzen, die hier jetzt vielleicht ganz gut hinpasst. Und zwar werden wir jetzt und im Folgenden sehen, dass es beim Abfassen des Tatbestandes sehr stark darauf ankommt, dass man Dinge voneinander trennt. Trennungsprinzip, würde ich sagen. Man soll das Unstreitige vom Streitigen trennen. Man soll die Tatsachen von den Rechtsansichten trennen. Aber was man auch trennen soll, den Tatbestand von den Entscheidungsgründen. Jetzt denkt man sich, hä, wie soll es da zu Vermischungen, zu Verwechslungen kommen? Ich lese es ganz, ganz häufig, das kommt gefühlt in jeder zweiten Klausur vor, dass ich in den Entscheidungsgründen, also in der rechtlichen Würdigung, einen Satz finde, der genau so im Tatbestand stehen könnte.
Ja,
genau,
das stimmt.
So im Tatbestand.
Oder sogar steht.
Oder sogar steht. Das kommt auch häufig vor. Und ich glaube, dass insofern schmiege ich mich jetzt ein bisschen an Richards Sprachnachricht an. Es kann auch einen guten Grund geben, den Tatbestand als erstes zu schreiben. Wenn man, wie wir, den Tatbestand als letztes schreibt, dann hat man noch gar nichts Sachverhaltsbezogenes geschrieben. Und das mag die Neigung erhöhen, Sachverhaltselemente in den Entscheidungsgründen einfach wiederzugeben. Also wie zum Beispiel, die Parteien schlossen am 5. März einen Kaufvertrag, Punkt. Also liegt ein Schuldverhältnis vor. Oder der Kläger fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über das Stoppschild, ohne an der Sicht- oder Haltelinie anzuhalten. Punkt. Damit hat er einen Vorfahrtsverstoß begangen. Diese ersten Sätze, die ich gerade formuliert habe, die könnten genauso im Tatbestand stehen. Die sind jetzt in meinem Fall, in meinem Beispiel, ein unstreitiger Sachverhalt gewesen. Und man kann und sollte sich ein bisschen darauf trainieren und das Augenmerk darauf richten, dass in den Entscheidungsgründen keine Sätze stehen, die genauso im Sachverhalt im Tatbestand stehen. Und man kann das ganz leicht vermeiden, das zu tun. Zum einen sollte man sich vergegenwärtigen, der Tatbestand sollte nach dem Aufbau des Urteils als erstes gelesen werden. Das bedeutet, alle Sachverhaltselemente, die ich in den Entscheidungsgründen subsumiere, die sind bekannt. Die müssen also nicht nochmal komplett auserzählt werden, sondern ich kann sprachlich darauf Bezug nehmen. Und das gelingt und zugleich auch die Subsumptionsleistung, indem ich eine tatsächliche Schilderung immer mit da, in dem und mit verbinde. Also, wenn im Sachverhalt steht, der Kläger übersandte am 15. März an den Beklagten ein Schreiben, in dem es hieß, hiermit trete ich vom Kaufvertrag zurück, dann ist das reiner Sachverhalt. Wenn in den Entscheidungsgründen dann steht, genau dieser Satz, dann habe ich nur den Tatbestand doppelt geschrieben im schlimmsten Fall. Wenn man aber schreibt, indem der Kläger unter dem 15. März das Schreiben an den Beklagten versandte, hat er den Rücktritt erklärt. Oder mit dem Schreiben vom 15. März hat er den Rücktritt erklärt. Dann habe ich die tatsächliche Ebene mit der rechtlichen in Bezug gebracht. Deswegen trennt auch den Tatbestand von den Entscheidungsgründen in dem Sinne, dass keine reinen Sachverhaltsschilderungen in den Entscheidungsgründen auftauchen. Und um zu unserem Ursprungsthema zurückzukommen, ich glaube, dass wenn man wie wir den Tatbestand als letztes schreibt, dann mag die Neigung größer sein, in den Entscheidungsgründen einfach tatbestandliche Feststellungen abzuladen.
Ich glaube, diese Gefahr, dass sich Tatbestand und Entscheidungsgründe miteinander vermischen, die ist nach meiner Beobachtung vor allem immer dann hoch, wenn es um Abwägungsfragen geht. Also zum Beispiel Haftungsquotelung beim Verkehrsunfall oder Schmerzensgeldbemessung oder Güterabwägung im Rahmen der Rahmenrechte. Jetzt habe ich gesagt, im Rahmen der Rahmenrechte. Das ist natürlich schön. Ganz
der doppelte Rahmen, die doppelte Rahmung der Rahmenrechte.
Ja. immer wenn, und da merkt man auch, glaube ich, eine gewisse Verlegenheit, die auch wieder mit Sachverhaltsarbeit zu tun hat. Allein für das Aufzählen von Sachverhaltsumständen gibt es keine Punkte, sondern man muss die natürlich rechtlich in Bezug zueinander setzen und gegeneinander abwägen. Das ist unsere Arbeit, die wir als Juristinnen und Juristen dann zu tätigen haben. So viel also zu dieser Frage, zu dieser Streitfrage, wann man den Tatbestand schreibt. Und jetzt kommen wir mal wieder zu bisschen klareren Gewässer, beziehungsweise zu einem Gewässer, das weniger in Streit steht. Auch extrem hinkendes Bild, ich weiß, aber als Meister der Überleitung muss ich ja irgendeine Brücke schlagen, das zu diesem Gewässer hinführt.
Eine Brücke, über die ich gerne gehe.
Ja, dann komm mal mit hier über meine Brücke und die Brücke sagt uns jetzt, oder dass die Brücke, da ist jetzt ein Schild und das zeigt ein Ortsschild und sagt, wir sprechen jetzt über die allgemeinen Darstellungshinweise. Also was man allgemein, wir werden jetzt immer konkreter, jetzt geht es um die Frage, nachdem wir uns über die normativen Grundlagen unterhalten haben, nachdem wir uns darüber unterhalten haben, wie wir den Stoff sammeln und ordnen und über die Klausurtaktik, also insbesondere wann ich den Tatbestand schreibe, werden wir jetzt konkreter in diesem Sinne. Jetzt geht es schon um konkrete Darstellungshinweise, die allgemeiner Natur sind und allgemein für Tatbestände gelten. Und das erste und auch ein sehr wichtiger Hinweis ist zunächst einmal, der Tatbestand beginnt mit der Überschrift Tatbestand. Mag sich wie eine Selbstverständlichkeit anhören, wird allerdings dann trotzdem immer wieder mal gerne vergessen, zum Beispiel, dass als Überschrift so ein römisch erstens genommen wird. Das kennen vielleicht einige Leute vor allem aus den Beschlussklausuren oder auch aus den Strafurteilen. Das macht man in einem Zivilurteil allerdings nicht so. Der Tatbestand wird als solcher und überschrieben mit Tatbestand.
Außer beim Berufungsurteil. Da heißt das dann auch Gründe 1, wie beim Beschluss. Aber wir sprechen jetzt gerade nur über das erstinstanzliche Zivilurteil und da lautet die Überschrift Tatbestand. Was ich auch häufig sehe, ist, dass da manchmal so eine Gliederungsziffer gut gemeint vorgeschrieben wird. Groß A, Punkt Tatbestand oder vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher, römisch 1, Punkt Tatbestand und dann im weiteren Verlauf römisch 2, Punkt Entscheidungsgründe. Falsch ist das natürlich nicht. Ich merke dann aber für die Referendarinnen und Referendare, die ich dann ausbilde, immer an, besser weglassen, weil vielleicht dann gemeint sein könnte, man sei gedanklich doch ein wenig in die Beschlussgründe abgerutscht, wo es ja diese römischen Gliederungsziffern 1 und 2 in den Überschriften oder als Überschriften gibt. Deswegen einfach Tatbestand.
Gliederung ist auch ein gutes Stichwort, weil es ist auch eher unüblich in den Klausuren, dass man den Tatbestand dann weiter untergliedert. Also dass man jetzt das Unstreitige mit meinethalben Arabisch erstens oder so beziffert. Das ist unüblich. Und genauso wie diese Gliederung und die Gliederung, die du genannt hast, das verbietet einem das Gesetz nicht ausdrücklich. Wir haben ja über den 313 gesprochen, der ist ja relativ blutleer, beziehungsweise enthält wenig konkrete Hinweise. Allerdings ist es jedenfalls in Nordrhein-Westfalen total unüblich, das zu machen. Und man steht in Gefahr, wenn man dann seinen Tatbestand solchermaßen gliedert, dass da Prüferinnen und Prüfer auch wirklich das als Fehler verbuchen.
Ja.
Das dürfte vertretbar sein, also dass die Gliederung dürfte vertretbar sein des Tatbestandes, deswegen bewerte ich das nicht als Fehler. Allerdings vermag ich da auch nicht zu beurteilen, inwiefern da andere Prüferinnen und Prüfer einen anderen Standpunkt vertreten. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man sich in jeder Hinsicht an den Geboten der Üblichkeit orientieren.
Ich kann ja noch ergänzen, warum ich auch meine, dass es vertretbar ist, das zu tun. Ich kriege in der Praxis, ich bin ja Berufungsrichter, ich kriege in der Praxis zuweilen Urteile in sehr komplexen Rechtsstreitigkeiten, wo ganz viele Punkte streitig sind. Und da sehe ich häufig, dass die Kolleginnen und Kollegen dann den Tatbestand gegliedert haben. Und da bin ich super dankbar drüber. Ja. Da bin ich richtig, richtig dankbar drüber. Da weiß ich, alles klar, hier wird jetzt gesprochen über Mangel 29. Ja, das ist der streitige Klägervortrag zum 29. Mangel, da steht vor 29 Punkt Türzagen und dann kann ich, wenn mich nur die Türzagen interessieren, im Streitigen des Beklagten nachgucken, was hat denn der Kollege oder die Kollegin da unter Ziffer 29, was ist denn der Vortrag des Beklagten dazu? Und das belegt schon, dass das vertretbar ist. Und wir sagten ja, das oberste Credo eines guten Tatbestandes ist Verständlichkeit. Und wenn der Fall so komplex ist, dann kann eine Gliederung zur Verständlichkeit beitragen. Nur die Klausuren in der Examensrealität sind nicht so komplex, können sie auch gar nicht sein angesichts der Kürze der Bearbeitungszeit und das wäre dann wieder eher mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Ja, wobei auch das zur Einordnung, wir sagen natürlich nicht, dass die Klausuren einfach seien oder übersichtlich, sondern die Klausuren sind anspruchsvoll und schwierig, allerdings in tatsächlicher Hinsicht sind die herkömmlichen Klausursachverhalte nicht so komplex wie meinetwegen so eine lange Bauakte oder so.
Ja.
Darüber sprechen wir gerade. Und deshalb ist es in aller Regel auch nicht wegen der Verständlichkeit irgendwie geboten, das weiter zu gliedern. Ja, dann noch ein paar allgemeinere Hinweise, Wir bauen den Tatbestand erstmal historisch auf, grundsätzlich. Das heißt, ja, wir gehen chronologisch vor. Manchmal aus Gründen der Verständlichkeit kann man davon Ausnahmen machen. Zunächst einmal dieses chronologische Vorgehen, da insbesondere nochmal an dieser Stelle die Sensibilisierung dafür, dass in der Klageschrift der Sachverhalt in der Regel nicht in Gänze historisch richtig und chronologisch richtig dargestellt wird. Und auch deshalb ist es sehr gefährlich, das einfach blind abzuschreiben, sondern die gesamte Chronologie und Historie ergibt sich in der Regel erst aus der Gesamtschau aller Schriftsätze. Ja, was gibt's noch? Was ist dir wichtig?
Beim historischen Aufbau möchte ich noch ergänzen. Es gibt Fälle, die kommen auch gar nicht so selten vor, es ist nicht die Mehrzahl der Fälle, aber es kommt vor, dass die Parteien über in der Regel zwei ganz unterschiedliche Sachverhalte streiten. Präzedenzfall dafür ist, wir haben eine Klage und eine Wiederklage, die mit der Klage überhaupt nichts oder nur allenfalls ganz am Rande etwas zu tun hat. Ja, die rechtlich Geschulten werden dann jetzt aufschreien und sagen, Moment, dann fehlt es doch an der Konnexität, auch im Sinne des 33, da kommen wir nochmal zu, welche Konsequenzen das hat, nämlich keine großen, jedenfalls in der Klausurrealität. Aber wir halten mal fest, wir haben einen Klagesachverhalt und wir haben einen Wiederklagesachverhalt, der mit dem Klagesachverhalt überhaupt nichts oder nur ganz, ganz wenig zu tun hat. Noch einen Einschub. Häufig in der Klausurrealität wie auch in der Realität haben Klage und Wiederklage ganz viel miteinander zu tun oder sind sogar derselbe Sachverhalt, Standardfall Verkehrsunfall. Aber ich rede jetzt mal über Klage ist Sachverhalt A, Wiederklage ist Sachverhalt B. Oder ein Kläger macht mit einer Antragshäufung mehrere Streitgegenstände anhängig, die nichts miteinander zu tun haben. Dann habe ich zwei ganz unterschiedliche Fälle im Kern, über die ich zu entscheiden habe. Und es kann aber sein, dass diese Fälle chronologisch ineinander verschränkt sind. Also der eine Fall beginnt im März 2022 und in dem anderen Sachverhalt passiert dann im April 2022 irgendetwas. Und ich sehe manchmal Klausuren, die diesen Zwang zur Chronologie dann auf die Spitze schreiben und sagen, oh Gott, jetzt muss ich diese beiden Sachverhalte quasi ineinander verschränken und dann versteht man überhaupt gar nichts mehr. Obersatz und Grundcredo ist Verständlichkeit. Und wenn ich zwei ganz unterschiedliche Sachverhalte habe, dann trenne ich die und schildere dann in diesen Sachverhaltskomplexen chronologisch. Und hier kann ich auch schon vorwegnehmen, Mut zu Überleitungssätzen. Wenn ich festgestellt habe oder weiß als Leser, hier geht es um einen Klage- und einen Wiederklagesachverhalt, dann spricht überhaupt nichts dagegen, im Tatbestand zu schreiben, der Klage liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Und dann schreibe ich den Klagesachverhalt soweit unstreitig. Oder dem zweiten Antrag des Klägers, dem auf Herausgabe des Autos gerichteten Antrag, liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Das führt den Leser, er weiß nicht nur, das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte, sondern er weiß, alles klar, das ist für den Klageantrag 1 von Bedeutung und das für den Klageantrag 2 oder für die Wiederklage.
Das kann man sogar noch weiter treiben, dass man sagt, dass innerhalb dieser unterschiedlichen Streitgegenstände auch man das Streitige darstellt. Das wird auch vertreten und kann man auch machen. Also wenn man mehrere Klageanträge hat, die zum Beispiel, was den Lebenssachverhalt anbelangt, nichts miteinander zu tun hat, dann kann man auch erst schreiben, mit dem Klageantrag zu 1 begehrt der Kläger Rückzahlung eines Kaufpreises, dem liegt Folgendes zugrunde, dann wird das Unstreitige und Streitige zu diesem Sachverhalt dargestellt und dann kann man einen Absatz machen und schreiben, mit dem Klageantrag zu 2 begehrt der Kläger die Rückzahlung eines Darlehens, Punkt, dem liegt Folgendes zugrunde, Doppelpunkt, Absatz und dann geht man da nochmal genauso vor. Ja, man ist da, du hast schon ein Bild genannt, ich habe da auch ein Bild zu. Das ist so, unterschiedliche Streitgegenstände, also seien es unterschiedliche Klageanträge oder Klage und Wiederklage, das muss man sich vorstellen, wie so ein jeweilige Kartenstapel, ne? Wie so Karten aufeinander gestapelt. Und was man nicht machen darf, ist es, jetzt diese zwei Kartenstapel zu nehmen und ineinander zu schieben. Weil dann passiert das, was du sagst, wenn man das mit der Chronologie macht, dann wird es vollends aber es wird sehr schwierig zu verstehen, worauf es ankommt und was jetzt zu welchem Sachverhalt gehört.
Du weist mich ja immer zu Recht auf die Grundsätze guten Schreibens hin. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Und da sagst du immer was zu mir? Tadelnd. Christoph, sagst du dann zu mir?
Ja, keine Passivformen verwenden.
Genau, ich werde dann darauf hingewiesen, dass ich keine Passivkonstruktion zu verwenden habe, also genau, aktiv. Also nicht, ich wurde von Christian darauf hingewiesen, dass ich weniger im Passiv schreiben soll, sondern Christian weist mich darauf hin, ich soll mehr im Aktiv schreiben. Und das bedeutet für eure Klausur nicht, das streitgegenständliche Fahrzeug wurde vom Kläger gesteuert, sondern der Kläger steuerte das Fahrzeug aktiv.
Ja, Genau.
Wann immer es möglich ist, aktiv formulieren.
Genau, das sind jetzt allgemeine Stilfragen. Das gilt eigentlich im allgemeinen Sprachgebrauch, dass man aktiv eher formulieren sollte und nicht passiv, dass man versucht, kurze, einfache, vor allem Hauptsätze zu bilden, auf Nebensätze soweit zu verzichten, soweit es geht. Also das sind so allgemeine Hinweise, dass man sich insbesondere dafür hüten sollte, irgendwelche Wortungetüme zu konstruieren, die sich über mehrere Zeilen hinziehen.
Ja.
Das erschwert einfach die Verständlichkeit. Und ich könnte mir vorstellen, in Zeiten der E-Klausur könnte sich dieses Problem auch noch ein bisschen verschärfen, weil zumindest ist meine Erfahrung, wenn man am PC tippt, dann neigt man vielleicht eher zu so Schachtelsätzen, weil man so ein bisschen dran, man kann so ein bisschen dran schrauben und drehen, wie man den Satz herstellt sozusagen, wo man was positioniert. Und das könnte die Gefahr erhöhen, dass man so lange teilweise nicht verständliche Sätze bildet. Wörtliche Zitate aus Verträgen und so weiter sollten nur dann in den Tatbestand, wenn es darauf ankommt. Das haben wir in der ersten Folge schon einmal angesprochen. Zum Beispiel, wenn es um die Wirksamkeit einer AGB geht, dann sollte man die wörtlich wiedergeben. Wenn es um die Auslegung einer Vertragsklausel geht, dann sollte man die auch wörtlich wiedergeben. Oder wenn es um die Auslegung einer Erklärung geht, auch die wörtlich wiedergeben im Tatbestand. Und wegen der Einzelheiten kann man dann Bezug nehmen nach 313 Absatz 2, Satz 2 ZPO. Und wie man das macht, diesbezüglich nehmen auch wir Bezug, nämlich auf unsere erste Folge.
Ja, und wenn man eine wörtliche Wiedergabe einfügt, dann ich persönlich finde das immer ganz schön, wenn das da ein bisschen abgesetzt ist, also mindestens durch einen Absatz. Ich rück das auch gerne ein in der Praxis und habe das auch, wenn ich Klausuren verfasse.
Genau. Allgemein nach jedem Sinnabschnitt bitte einen Absatz, finde ich persönlich sehr gut, erhöht auch die Lesbarkeit meines Erachtens, aber wie gesagt, in Stilfragen, wenn man das nicht macht, ist das nicht falsch, allerdings ist es schön und erhöht die Lesbarkeit, wenn man es eben macht. So viel dann zu den allgemeinen Darstellungshinweisen und jetzt kommen wir endlich mal zum Schema.
Jetzt kommen wir zum Schema.
Du hast in der ersten Folge, finde ich, schon was sehr Wichtiges gesagt und zwar, dass man sich jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt nicht anfangen soll, irgendwie 1000 Schemata zu jeder abseitigen Konstellation zu lernen, wie man einen Tatbestand schreiben muss bei Klage, Wiederklage, Wiederklage und irgendwie noch einer, noch einer abwegigen Parteierweiterung drin oder so, sondern wenn man das Grundschema kennt und versteht, dann kommt man mit diesen Konstellationen in aller Regel klar, wenn man es verständig darauf anwendet, dieses Grundschema.
Ja.
Und dieses Schema ist nicht übermäßig kompliziert. Wenn ich mal zähle, also auf meinem Blatt sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte.
Mhm.
7 Punkte muss man sich merken. Und wenn man sich die merkt, dann kann man auch mit abseitigeren Konstellationen sehr gut zurechtkommen. Diese 7 Punkte sind, also jetzt kommt praktisch die Karteikarte zum Mitschreiben, die man sich machen kann, also das Grundschema für die Formulierung eines Tatbestandes. Erstens, und das kann man in Klammern setzen, weil es nicht immer erforderlich ist, der Einleitungssatz.
Der Einleitungssatz. Zweitens, oder erstens, je nachdem, ob man einen Einleitungssatz hat oder nicht.
Genau, wir bleiben jetzt mal bei zweitens, sonst wird es zu verwirrend.
Unstreitiges, der unstreitige Sachverhalt.
Ja, nennt man auch die Geschichtserzählung. Dann als drittes kommt das streitige Vorbringen des Klägers, wenn es da was darzustellen gibt.
Dann als viertes in Klammern die von mir sogenannte kleine Prozessgeschichte, auch Prozessgeschichte 1 genannt oder vielleicht am sprechendsten die antragsbezogene Prozessgeschichte. Und auch die kommt nicht immer vor.
Genau, manche nennen sie auch die vorgezogene Prozessgeschichte. Also man sieht schon, es ist eine Prozessgeschichte, die ganz viele Namen hat.
Die ganz eng mit den Anträgen zusammenhängt.
So, und jetzt bin ich schon wieder so weit, dass ich aus in der Zählung durcheinander gekommen bin.
Fünf kommt
wir,
jetzt.
Wir sind bei fünften. Mhm. Fünftens sind die Anträge.
Die Anträge. Dann kommt sechstens das streitige Vorbringen des Beklagten.
Und dann siebtens und als letztes, last but not least, die Prozessgeschichte 2 oder die große Prozess. In deiner Terminologie ist es jetzt die große Prozessgeschichte, ne? Ist der große Bruder praktisch. In anderer Terminologie die Prozessgeschichte 2. Ja. Das ist das Schema. Diese 7 Punkte.
Das geht. Das kann man sich merken.
Und 7 ist ja auch eine Zahl des Glücks, ne? Glaube ich, ne? In der Zahlenmythologie, soweit ich drin bin.
Ist das so?
Ich glaube schon, ja.
Ich guck mal live nach.
Ich glaube, 7 ist eine Zahl des Glücks. Sonst ist es sie ab sofort, weil dieses Schema 7 Punkte lang ist. Christoph recherchiert.
Oh. Die Lebenszahl 7 bedeutet, das ist der erste Treffer bei Google.
Mhm.
Die Lebenszahl 7 bedeutet vor allem eines. Maximale Entwicklungschancen.
Was ist das denn?
Ja. Menschen mit der Lebenszahl 7 sind die geborenen LernerInnen.
Also du meinst hier jahrgangsmäßig oder wie?
Sie streben ein Leben lang nach Erfahrung in den verschiedensten Bereichen und erklimmen dadurch höchste Stufen der persönlichen Entwicklung, Weisheit und Spiritualität. Also, Wenn das keine Glückszahl ist.
Aber echt, ja. Hast du eine 7 in deinem Jahrgang am Ende? Trifft das auf dich zu? Auf mich nicht?
Ja, selbstverständlich.
Mega sympathisch. Sehr gut. Nee, aber ich meine, das ist auch religiös aufgeladen. Also diejenigen Hörerinnen oder Hörer, die da mehr drüber wissen, ihr könnt euch uns gerne aufklären. Aber genau, so viel zur Zahl 7 und so viel zu unserem Schema, das eben 7 Punkte hat. Und ich denke, unter diesen 7 Punkten machen wir jetzt für diese Folge erstmal wieder einen Strich. Das ist jetzt das Grundschema und auf die einzelnen Schritte werden wir dann in der nachfolgenden Folge noch näher eingehen.
Auf die Feinheiten,
ja. Ich fand es jetzt erstmal sehr fein, mit dir hier zu reden. Vielen Dank, Christoph.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, lieber Christian.
Und ich bedanke mich bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast es lehrreich und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam gefunden. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Und Refport ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war es für diese Folge. Ich freue mich dann, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.
Tschüss.